Martin Luthers abenteuerliche Reise könnte uns heute am Tag vor der Reformation, vor dem Reformationstag, ein wenig darauf einstimmen, dass der ganze Mann eine super, super Persönlichkeit war und dass sein ganzes Leben eigentlich eine abenteuerliche Reise war. Ich will diese Erzählungen aus seinem Leben einbetten in den Psalm 118. Das ist der Lieblingspsalm Luthers gewesen. Und ich komme dazu später noch. Diese Legende mit dem Tintenfass in Eisenach, darüber sprechen wir ganz zum Schluss. Aber das hier, was Sie hier sehen können, ist ein Foto aus der Lutherstube der Feste Coburg. Und da ist ein Wiesen, da ist also ja, Bewiesen, dass Luther aus dem Psalm 118 den Satz geschrieben hat, das Lateinische spare ich mir jetzt, auf Deutsch heißt es: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Aber, halt, andere Richtung, wir beginnen mit den ersten Worten des Psalms 180. Wie kann es anders sein? Übersetzung Martin Luther. Übersetzung allerdings in modernerer Form. Ich glaube, das war 1987, da kam eine moderne Form der lutherischen Übersetzung des Neuen Testaments oder der Bibel auf den deutschen Markt und den deutschsprachigen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In diesen Herbsttagen jährt sich ein historisches Ereignis, das die Welt verändern sollte zum 500. Mal. Martin Luthers Übersetzung des Neuen Testamentes wurde der erste Bestseller der Menschheitsgeschichte. 3000 Exemplare wurden gedruckt und kamen im November 1522 auf den Markt. Sie fanden reißenden Absatz, obwohl der Preis für ein Exemplar bei etwa einem Gulden lag. Und das war etwa so viel, was dem Wert eines Kalbs entsprach. Doch bis zu diesem Erfolg lag ein schweres Jahr, nämlich das Jahr 1521, hinter Luther. Wir wissen, alles begann 1517. Eines gleich vorweg: Die Hammerschläge, die am 31. Oktober 1517 angeblich die Welt veränderten, hat es nie gegeben. Erst später erfolgte eine nachträgliche Heroisierung des Reformators, ein Mythos, an dem das protestantische Selbstbewusstsein wachsen sollte. 1617, bei der ersten 100-Jahr-Feier der Reformation, war es eine schlichte Feder, mit der Luther an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg schrieb. 100 Jahre früher schlug Martin Luther diese Thesen auch ganz bewusst nicht an die Tür, an das Tor, weil nämlich der Theologieprofessor eine gelehrte Diskussion über seine Thesen, eine Auseinandersetzung mit Akademikern im Sinn hatte. Und er wollte ein Umdenken der Kirchenfürsten erreichen. So schrieb Martin Luther seine 95 Thesen in lateinischer Sprache und schickte sie an Albrecht von Brandenburg, den Erzbischof und späteren Kardinal von Mainz. Dieser zeigte Luther dann beim Papst an. Luther widerstrebte die Praxis der katholischen Kirche, also damals natürlich, das katholisch habe ich jetzt hier bei mir in Klammern gesetzt, es gab ja nur eine Kirche. Also ihm widerstrebte die Praxis, dass die Kirche den Menschen gegen Geld die Sünden erlassen, wollte, konnte, meinte es zu können. Er sah im Ablasshandel einen Missbrauch und forderte stattdessen eine Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums. Seiner Überzeugung nach sollten Christen allein durch den Glauben an Gott, an den Glauben an Jesus, zum Seelenheil finden. Zeit seines Lebens predigte er die göttliche Gnade als Ursache für Sündenvergebung und ewiges Leben, ohne unser Verdienst und Würdigkeit. Geld spielt zur Erlangung des Seelenfriedens überhaupt keine Rolle. Das ist bis heute so. Eindringlich, einfach, klar und praktisch legte Luther das Evangelium der Gemeinde und den Fürsten aus. Immer wieder betont er das allein aus dem Glauben. Immer wieder weist er auf Christus als den alleinigen Weg zum Vater. Aus dieser Haltung entwickelten sich die vier Grundsätze der Reformation. Dirk hat sie vorhin schon angesprochen. Das Schriftprinzip, sola scriptura, lateinisch für allein durch die Schrift, gemeint ist die Heilige Schrift, bildet gemeinsam mit den anderen lutherischen Prinzipien sola fide, allein durch den Glauben, sola gratia, allein durch Gnade und solus Christus, allein Christus, die Grundsätze der Reformation. Am 27. Januar 1521 begann in Worms der Reichstag. Dort wurden zunächst wochenlang die allgemein wichtigen Dinge des Reiches verhandelt. Die Interessen des katholischen Kaisers, der Reichsstände und die der meist nur das Lehre anhängenden mächtigen Reichsfürsten galt es, ausgewogen zu wahren. Nach langen Verhandlungen erreichte der Kurfürst von Sachsen, Friedrich II., genannt der Weise, eine Vorladung Luthers unter Zusicherung freien Geleits. Am Vormittag des 17. April 1521 erhielt Martin Luther von Erbmarschall Ulrich von Pappenheim die Vorladung um 16 Uhr in den Bischofshof, wo Kaiser Karl V. logierte. Der Kaiser befand sich bereits im Saal. Er sprach nicht selbst mit Luther, sondern durch einen Orator. Das war Johann von Eck, Offizial des Erzbischofs von Trier. Der Kaiser konnte dem Geschehen, soweit es in deutscher Sprache ablief, gar nicht folgen. Er war der deutschen Sprache gar nicht mächtig. Er konnte dem allen nur mit Hilfe und Dolmetschern folgen. Martin Luther hingegen hatte erwartet, dass es jetzt Gelegenheit geben würde, also dass es eine Disputation geben würde, so hieß das damals, also einen akademischen Bereich, übliche Form der Auseinandersetzung. Seitens des Kaisers war dergleichen nicht vorgesehen. Es war lediglich vorgesehen, dass ohne den Austausch irgendwelcher Argumente Luther aufgefordert werden sollte, seine Thesen zurückzunehmen. Aber davon erfuhr Martin Luther erst unmittelbar vor Ort. Er sagte, die Sache betreffe den Glauben, das Seelenheil und Gottes Wort. Es wäre deshalb gefährlich, sich unbedacht zu äußern, und er erbat Bedenkzeit, um ohne das göttliche Wort zu verletzen oder sein Seelenheil in Gefahr zu bringen, antworten zu können. Der Kaiser gewährte ihm eine eintägige Bedenkzeit. So ungefähr kann ich nachvollziehen, wie es ihm gegangen sein muss. Am Abend dieses Tages, in der Nacht, wo er wusste, am nächsten Tag wird es ernst, wird es ganz ernst. Und es geht weiter im Psalm 118, in der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Fürsten zu verlassen. So kam es am 18. April 1521 zu einem zweiten Termin vor dem Geist. Johann von Eck wiederholte die Fragen vom Vortag. Luther antwortete mit einer längeren Ausführung. Er forderte, durch Beweise aus der Heiligen Schrift widerlegt zu werden. Es folgte eine längere Antwort durch Johann von Eck mit der abschließenden Frage, ob Luther nun widerrufe oder nicht. Darauf folgte Luthers berühmte Sentenz, die original in Lateinisch gesprochen wurde. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Diese Berufung auf die Bibel und das individuelle Gewissen sind der zentrale Moment des Auftritts von Martin Luther vor dem Reichstag und ein Schlüsselereignis der Reformation. Den Satz im Schlussplädoyer, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen, hat Luther nie gesagt. Er wurde ihm später in den Mund gelegt. Auf der Rückreise nach Worms, von Worms nach Wittenberg, oder besser ins Ungewisse, logierte Martin Luther in Frankfurt am Main im Gasthof zum Strauße. Hier traf er seinen Freund Lukas Cranach und richtete ihm von den Vorgängen Worms. Ihm vertraute er an, dass sein Landesherr, Kurfürst Friedrich von Sachsen, genannt der Weise, ihn wissen ließ, ihn in Schutzhaft zu nehmen. Nur wo, das war ihm nicht bekannt. Am 1. Mai überquerte Luther bei Berka die Werra und war nun wieder auf kursächsischem Gebiet. Er überquerte den Rennsteig bei der hohen Sonne und fuhr auf der Fuldaer Straße auf sein Heimatdorf Möhra zu. Dort wollte er seine Verwandten besuchen. Heute ist Möhra ein Ortsteil von Bad Salzungen im Wartburgkreis. Luther war guter Dinge und fuhr unbekümmert, sich unter dem Schutz Gottes wissend. Am nächsten Morgen predigte er auf dem Dorfplatz, weil die kleine Kirche die Menge der Herbeiströmenden nicht zu fassen vermochte. Am frühen Nachmittag des 4. Mai 1521 setzten Luther und seine Begleiter ihre Reise fort. Der Fuhrmann lenkte sein Gespann zwischen Winsberg und dem großen Weißenberg hinauf, um die Rennsteighöhe an der Glasbachwiese zu erreichen. Dann ging es wieder hinab ins Tal zwischen den Burgen Altenstein und Liebenstein. Es hatte gerade 5 geschlagen. Luther war ins Gespräch mit seinen Begleitern vertieft, als der Überfall geschah. Ritter Burkhardt, Hund von Wenckheim, hielt den Wagen an und seine 3 Knechte hinderten den Fuhrmann am Weiterfahren. Dieser spannte jammernd seine Pferde aus und verschwand. Luthers Begleiter flüchteten voller Angst. Er selbst gab sich auf die an ihn gerichtete Frage als der Gesuchte zu erkennen. Man kleidete ihn wie ein Ritter, setzte ihn auf ein Pferd. Dass Luther ein guter Reiter war, ist mehrfach bezeugt. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Er tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Und so ritt der verwandelte Augustinermönch und Professor inmitten der kleinen Schar über den Rennsteig bis vor die Tore Eisenachs. Eine Stunde vor Mitternacht erreichten die Reiter die damalige Landesfestung des Kurfürsten von Sachsen, die Wartburg. Der Burghauptmann Hans Sittich von Berlepsch empfängt den Schutzhäftling seines Kurfürsten. Er ist einer der wenigen Eingeweihten. Für alle anderen war Luther verloren und niemand wusste, wohin er gekommen war. Auch der Torwächter weiß nichts anderes, als dass ein Übeltäter, der auf den Straßen Eisenachs aufgegriffen wurde, nunmehr hier inhaftiert sei. Der Gefangene wird in einer ritterlichen Zelle im Obergeschoss der Vogtei untergebracht, jener Raum, der seit Jahrhunderten als Lutherstube gilt. Hier sollte also der Mönch von Erfurt, der Professor der Theologie von Wittenberg und der Reformator des römischen Glaubens 10 Monate seines bewegten Lebens zubringen. Insgesamt nur eine Episode, war es doch ein Abschnitt von größter Bedeutung für Glauben und Kirche. Luther darf nicht erkannt werden, denn die Kirche hatte den Bannstrahl auf ihn geschleudert, er war somit vogelfrei. Jedermann war berechtigt, ihn zu töten, ohne Gefahr zu laufen, dafür bestraft zu werden. Der Schutzhäftling des Kurfürsten musste getarnt werden. Martin nannte sich nun Junker Jörg nach dem Schutzheiligen der Wartburg und der Stadt Eisenach, dem ritterlichen Heiligen Georg. Und er ließ sein Haupthaar wachsen, bis es die Augustinertonsur überdeckte und bald in zahlreichen Locken über Stirn und Nacken fiel. Ein lebhaft geschwungenes Bärtchen prangte auf der Brust. Der Mode entsprechend kleidete er sich wie ein Ritter, trug ein rotes Barett, manchmal Reitstiefel, er hatte ein Schwert am Gürtel. Mit der äußeren Erscheinung musste er auch sein Verhalten und ein ritterliches Benehmen an den Tag legen. So ritt er manchmal auch zur Jagd aus, beteiligte sich vorsichtig und sehr zurückhaltend an Ritterspielen. Alle Völker umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben, ja umringen mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer im Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Luther beschäftigte sich viel mit Lesen und Schreiben. Der eingeweihte Burghauptmann von Berlepsch versorgt ihn mit Briefen und lässt Luthers Korrespondenz hinaus in die Welt befördern. So ist der als Ritter verkleidete Theologieprofessor nicht gänzlich ohne Verbindung zur Außenwelt, besonders zu seinen Wittenberger Freunden. Sommer und Herbst vergehen, Luther bleibt vorsichtig, beschreibt seinen Aufenthalt nebulös mit Worten wie im Reich der Vögel oder zwischen Himmel und Erde. Als ihm schwant, er könnte doch entdeckt werden, schreibt er in ein paar Briefen vom schönen Böhmen. Im Spätherbst 1521 hält es der Junker Jörg auf der Wartburg nicht länger aus. Er verlässt inkognito die Burg und reitet nach Wittenberg. Ob von Berlepsch eingeweiht war, lässt sich mit Sicherheit nicht sagen. Dort unbeschadet angekommen ist Luther innerlich wieder der Alte. Er trifft sich mit Freunden, hat Freude am Disputieren und schmiedet Zukunftspläne. Seine Freunde bestärken ihn in der Idee, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Ihm gefällt die Idee, aber bei allem lässt er nicht außer Acht, dass er sich absolut vorsichtig verhalten muss, denn er ist immer noch vogelfrei. Am 15. Dezember 1521 kehrte Martin Luther in seine Schutzburg zurück, das Vorhaben vor Augen, die Übersetzung des Neuen Testaments. In nur 10 Wochen, von Weihnachten bis Ostern, wollte er das Werk vollenden. Er begann am 22. Dezember und war Ende Februar 1522 fertig. Ein wahrer Schaffensrausch bemächtigte sich seiner Person. Schmerzlich vermisste er bei seiner Übersetzung aus dem Griechischen ins Deutsche ein gutes Wörterbuch. Und so erfand der Theologieprofessor, der dem Volk stets aufs Maul schaute, zahlreiche Wörter und Wendungen, die bis heute zu unserem Sprachschatz gehören. Feuereifer, Machtwort, Lästermaul, Lockvogel, Lückenbüßer, Schandfleck, Gewissensbiss. Aber auch Redewendungen wie wer Wind sät, wird Sturm ernten. Jemandem sein Herz ausschütten. Haare zu Berge stehen. Seine Hände in Unschuld waschen. Sein wahres Gesicht zeigen. Oder auch Perlen vor die Säue werfen. Buch mit 7 Siegeln oder sein Licht unter den Scheffel stellen. Seine schönste Metapher ist und bleibt aber ein Herz und eine Seele. Übrigens, Luther hat nicht als Erster die Bibel ins Deutsche übertragen. Bevor seine Übersetzung 1522 erschien, gab es mindestens 18 Bibeln. In der Folge sollte es 10 bis 11 Jahre dauern, bis der Reformator die ganze Heilige Schrift ins Deutsche übersetzt hat. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Luther wollte immer Gottes Wort, Gottes Stimme hör- und lesbar machen. Seine unermüdliche Arbeit an der Sprache lässt sich aber nicht auf die Bibelübersetzung beschränken. Jedoch legte sie den Grundstein für eine gemeinsame deutsche Sprache. Mit seinen deutschen Worten hat er die Deutschen mit einem einigen Band verbunden. Schon der Reichstag in Speyer 1529 beschäftigte sich mit Konfessionsfragen. Die Fürsten und freien Reichsstädte, die Luthers Lehre anhingen, protestierten beim Kaiser gegen die Verhängung der Reichsacht gegen Martin Luther. Von dieser Aktion leitete sich der Begriff des Protestantismus her. Protestanten werden die Christen evangelischer Konfession auch heute noch genannt. Die protestantischen Fürsten gründeten 1531 den Schmalkaldischen Bund als Schutzbündnis vor katholischen Angriffen. Dieser Bund wurde im Schmalkaldischen Krieg 1547 in der Schlacht bei Mühlberg von den kaiserlichen Truppen zerschlagen. Die Sache der Reformation musste eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Erst der Augsburger Reichs- und Religionsfrieden von 1555 brachte vorübergehend Frieden zwischen dem Kaiser und den Reichsständen. Er berechtigte jeden Fürsten dazu, die Konfession für sein Herrschaftsgebiet selbst zu wählen. Martin Luther erlebte diesen Friedensschluss nicht mehr. Er starb am 18. Februar 1546 in Eisleben und wurde am 22. Februar in Wittenberg beigesetzt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Dass Luther auf der Wartburg sein Tintenfass nach dem Teufel geworfen haben soll und damit nur die Zimmerwand traf, ist eine Legende, die aber durchaus zum Wesen des großen Reformators passt. Auf der Feste Coburg ist sein Anschmuck jedoch erwiesen. Dort lebte er fast ein halbes Jahr über den Sommer 1530, damals der südlichste Zipfel Kursachsens. Und Vers 17 aus seinem Lieblingspsalm 118, den er sich als Trost und Mahnung stets vor Augen stellte, schrieb er in Latein an die Wand seines Zimmers auf der Feste. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Was Luther in diesen Monaten gearbeitet und gebetet, gekämpft und geglaubt hat, macht die Coburger Zeit zu einer der bedeutendsten Epochen seines Lebens überhaupt. Ich schließe mit einem Zitat aus dem Kinofilm Luther, einer US-amerikanisch-deutsch-britischen Koproduktion aus dem Jahr 2003. Heute feiern über 540 Millionen Menschen den Gottesdienst so, wie Luther ihn Gestalt verliehen. Diese Tatsache ist eine Frucht der Reformation, die in Mitteldeutschland begann und sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott. Ich will mich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewig. Amen. Amen. Jetzt kommt der Blick auf die Uhr. Ja, könnte fast geklappt haben, aber ich habe noch was. Nicht nur das mit den 40 Minuten, ich habe noch was. Vielleicht habe ich heute gegen einen wichtigen Grundsatz Martin Luthers bei seinen Predigten verstoßen. Der sagte mal, mach's Maul auf, tritt fest auf, hör bald auf. Heute konnte ich nicht anders. Heute musste ich euch die ausführliche Lebensweise Martin Luthers mal klarlegen und dartun. Ich finde, der 500. Jahrestag des Erscheinens der ersten gedruckten Neuen Testamentbücher nach der Übersetzung von Martin Luther hatte diese Würdigung verdient.